Spannender Text, denke ich mir. Ich persönlich habe noch nie eine Predigt darüber gehört. Ist auch etwas ungewöhnlich, der Text vielleicht. Aber es ist recht viel, was wir da mitnehmen können. Und deswegen starten wir auch gleich rein. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe vor 2 Monaten ungefähr, am 4. Advent, im Dezember, die ersten 18 Verse aus diesem Kapitel, bin ich mit euch durchgegangen. Und heute gehen wir da weiter. Damals haben wir uns vor allem die Identität Jesu angeschaut. Wer ist Jesus? Und die Folge daraus, wer bin ich? Was macht das mit mir? Und anders als in diesen 18 Versen, die wir damals behandelt haben, die extrem poetisch Jesus darstellen, also wirklich sehr poetisch, sind diese nächsten Verse, die wir uns jetzt anschauen, ein Zeugnis. Johannes der Täufer berichtet, wie er Jesus erlebt hat und was er von Jesus erzählt. Wenn wir die ersten 18 Verse noch mal kurz Revue passieren lassen, dann werden da folgende Sachen über Jesus gesagt. Er wird als präexistent beschrieben, als der Schöpfer, als das Licht und Leben, der inkarnierte Gott, also der Gott, der Mensch wurde, der Bringer von Gnade und Wahrheit, so wie die Offenbarung Gottes. In Jesus sehen wir Gott. Und da haben wir jetzt extrem viele Beispiele, wie Jesus ist, wer Jesus ist. Und nun leitet Johannes, der andere Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, über in das Zeugnis von Johannes dem Täufer. Und dort wird uns präsentiert, wie Johannes der Täufer ihn gesehen hat. Und ich habe die Predigt in 4 Sinnabschnitte geteilt. Das bedeutet, wir werden jetzt gleich gemeinsam diesen Text durchgehen. Und ich habe ihn in 4 Einheiten geteilt, in 4 Sinnabschnitte. Da wird jedes Mal ein wesentlicher Aspekt behandelt, der hervorsticht. Und dann auch die Frage, ja gut, und was mache ich jetzt damit? Was bedeutet das für mich heute, 2000 Jahre später? Und wir schließen es dann ab mit 2 oder 3 Reflexionsfragen. Das bedeutet, jede Einheit, die wir gleich durchgehen, hat am Ende auch Fragen zum Reflektieren. Keine Sorge, wenn ihr nicht mitkommt, ganz am Ende werdet ihr nochmal alle Fragen sehen und eine Zusammenfassung. Also keine Sorge, ich habe dran gedacht. Und wir gehen auch schon über in den ersten Punkt. Ah, ich muss noch einschalten. Einen Augenblick. Ah, jetzt. Erster Punkt, genau. Und zwar, wir schauen uns gleich mal die Verse 19 bis 23 an. Also wer ein Handy hat oder noch eine altmodische Bibel, der darf sie gerne aufschlagen. Ja, wir leben in einem digitalen Zeitalter. Die Menschen, die mit Bibeln in die Hand hierher kommen, sind rar. Ich habe auch tatsächlich nur eine digitale Bibel. Okay, also die ersten Verse 19 bis 23. Und spannend ist ja, dass sich dieser Abschnitt erstmal mit der Frage beschäftigt, wer Johannes der Täufer ist. Es geht gar nicht um Jesus. Es geht vielmehr um Johannes. Und wir lesen weiter, dass Abgesandte von den Pharisäern zu ihm kommen und ihn sage und schreibe 5-mal fragen, wer er ist. Also extrem oft. Sie fragen ihn, wer bist du? Wer bist du? Und Johannes antwortet, ich bin nicht der Christus. Ich bin auch nicht Elia und auch kein Prophet. Und wer ist er dann? Jetzt wissen wir, was er alles nicht ist. Aber wer ist er? Und dann antwortet Johannes, und das ist echt legendär, würde ich sagen, das ist wirklich krass. Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesprochen hat. Was für eine Antwort, oder? Auf alle Vorschläge sagt er, nein, 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 bin ich nicht. Und dann zitiert er aus der Heiligen Schrift und sagt, schau, der bin ich. Also ich finde das schon krass. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich finde in der Bibel keinen Vers, wo ich so beschrieben werde. Ich finde keinen Vers, wo ich sagen könnte, guck da stehe ich. Aber Johannes steht da. Jetzt fragst du dich bestimmt zu Recht, warum erzähle ich dir so ein scheinbar unnötiges Detail? Ganz einfach, wenn ihr mal ein paar Verse weiterschaut, Johannes 1, Vers 26c bis 27, da sagt Johannes von sich, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Er ist es, er ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Ich muss schon was trinken. Ich bin nicht mal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Das ist Johannes seine Antwort. Und mit dem, der nach mir kommt, meint Johannes Jesus Christus. Johannes sagt, er ist nicht einmal würdig, ihm die Sandalen zu öffnen. Und wisst ihr, diese Aufgabe gehört zu den niedrigsten Sklavenarbeiten damals. Das haben die niedrigsten Sklaven getan. Und Johannes erkennt seine Unwürdigkeit. Er erkennt, wer er im Vergleich zu Jesus ist. Machen wir mal eine ganz knappe, kurze Zwischenbilanz. Johannes bezeichnet sich als die rufende Stimme, die Jesaja erwähnt. Also er ist in der Bibel erwähnt. Und er sagt, er ist nicht mal würdig, einer der niedrigsten Sklaven von Jesus zu sein. Er sagt, wer bin ich schon? Und ich weiß jetzt nicht, wie du dich siehst oder was du über dich denkst, aber würdest du jemals von dir sagen, ich kann für Jesus nicht einmal die niedrigste Sklavenarbeit tun? Ja, du bist Sohn Gottes, Kind Gottes, Tochter Gottes. Das stimmt, das ist eine Realität. Und ich denke, auch Johannes wusste das. Und doch sagt er, oder wusste er ganz genau, wer er ist, im Vergleich zu Jesus. Und er wusste, wer Jesus ist. Jesus, der kosmische Herr. Und deswegen die Frage an dich, wer bist du? Und wer ist Jesus? Was würdest du sagen? Was wäre deine Antwort? Ich habe mir mal so überlegt, was man so darauf antworten könnte. Ich habe mir da jetzt nicht stundenlang Gedanken gemacht. Aber so die ersten Ideen, die mir gekommen sind, Erlöser. Das ist gut. Das Erste, an das man denkt, vielleicht auch König oder Herrscher. Herrscher eines Universums, das 46 Milliarden Lichtjahre breit ist, also extrem groß. Vielleicht Bruder oder bester Freund. Welche Synonyme fallen dir für Jesus ein? Und vielleicht, nur mal so als Gedankenanregung, sollten wir nochmal darüber nachdenken, was Ehrfurcht vor dem Herrn bedeutet. In einer Welt, die das, oder in einer Gesellschaft, die das vielleicht gar nicht mehr so im Bewusstsein hat. Der liebende Gott, absolut, auf jeden Fall. Aber mehr als das. Und deswegen kommen wir eigentlich schon zu unseren Fragen. Wir haben den ersten Punkt abgeschlossen. Die Frage an dich, was macht dich zu dem, wer du bist? Was macht dich zu dem, wer du bist? Und wer ist Jesus? Und solltest du vielleicht auch mal eine andere Seite von ihm anschauen? Zweiter Punkt. Ihr könnt weiterlesen, 24 bis 28, Verse 24 bis 28. Nachdem die Abgesandten der Pharisäer jetzt wussten, wer Johannes ist, folgt die Frage, ja, warum taufst du dann überhaupt? Wenn du nicht der Christus bist, wenn du nicht Elia bist oder ein Prophet bist, was machst du hier? Und Johannes, seine Antwort ist keine Antwort, der weicht eher der Frage aus, so gefühlt. Also er gibt keine Antwort. Er sagt, ich taufe mit Wasser. Habe ich mir jetzt fast denken können, wenn du am Jordan stehst und Menschen taufst. Aber gut, anyway. Und statt direkt zu antworten, bringt er wieder zur Sprache, was wir schon gehört haben. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Er ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Warum antwortet Johannes jetzt so irritierend. Warum antwortet er nicht einfach auf diese Frage? Ich denke, Johannes möchte eine Sache klarstellen, dass es nicht um ihn geht. Es geht nicht um Johannes. In den Versen 30 bis 31 gibt Johannes die Antwort, warum er tauft. Er will das Volk Israel auf Jesus mit seiner Taufe aufmerksam machen. Einzig und allein darum geht es, auf Jesus aufmerksam zu machen. Das Volk Israel soll Jesus erkennen. Darum geht es. Und das gesamte Leben von Johannes hat die Aufgabe, mit dem Finger auf Jesus zu zeigen. Das klingt so negativ, meine ich nicht so. Sehr, sehr positiv. Stellt euch einen Scheinwerfer vor. Wie ein Scheinwerfer leuchtet er auf Jesus. Er soll groß werden und Johannes soll in den Hintergrund treten. Alle, die auf Johannes aufmerksam werden, leitet er zu Jesus weiter. Er sagt, nein, nein, schaut nicht auf mich, schaut auf ihn, um ihn geht's. Er ist es, hört auf ihn und folgt ihm. Und ich finde, wir können eine wichtige Lektion von Johannes lernen. Und zwar, dass es ihm nicht um sich ging. Es ging ihm nicht um sich. Es ging ihm um Jesus. Und jetzt die Frage an dich, auch an mich. Können wir das auch sagen? Es geht nicht um mich. In einer Gesellschaft, wo sich doch alles um mich dreht, wo es doch um das Individuum geht. Selbstverwirklichung. Ich. Ellenbogengesellschaft. Mein Wille. Sieht man am besten bei Kindern. Die können auch selbstlos sein, aber die sind ein Spiegel für uns. Mir geht es nicht um mich, sondern um Jesus und seinen Willen. Johannes möchte die Menschen auf Jesus aufmerksam machen. Deswegen tauft er. Vielleicht die zweite Frage an dich. Was tun wir, um die Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen? Was tun wir, um die Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen? Und ich muss jetzt nicht hier von oben herabreden, sondern ich stehe auf einer Stufe, vielleicht noch niedriger als ihr. Ich stehe mit euch hier. Was tun wir? Jeder von uns hat einen Auftrag. Hat einen Auftrag von Jesus erhalten. Und zwar der, genau wie Johannes der Täufer, auf Jesus zu zeigen. Auf ihn hinzuweisen. Ein vielleicht verhasster Vers, ein bisschen. Matthäus 28, 18 bis 20. Da sagt Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Eine Sache werden wir im Himmel nie wieder tun können. Nie wieder. Menschen für Jesus gewinnen. Menschen von Jesus erzählen. Jeder, der nicht vom Evangelium gehört hat und nicht die Chance hatte, zu überlegen und es anzunehmen, wird in alle Ewigkeit verloren gehen. Es gibt keine Allversöhnung. Nur um das nochmal klarzustellen. Die Bibel verneint das ausdrücklichst. Und ich hadere mit der Frage, wieso hat Gott uns überhaupt geschaffen? War es das wert? Momentan werden 400 Millionen Christen verfolgt. Auf einem Planeten mit 8 Milliarden Menschen. Davon sind, wenn man es sich schön rechnet, vielleicht 1 Milliarde Menschen wirklich Christen. 7 Milliarden Menschen glauben also nicht an Gott. Die kommen alle voraussichtlich in die Hölle. Und ich frage mich, war es das wert? Ich kann es nicht greifen. Ich habe noch keine zufriedenstellende Antwort. Die vielen Menschen, war es das wert? Ich schätze, es werden 100 Millionen Menschen in der Hölle sein, wenn nicht sogar Milliarden. Und deswegen ist die Frage, ist das nicht Grund genug, von Jesus zu erzählen? Die Fragen an dich und auch an mich. Machst du die Menschen auf Jesus aufmerksam, so wie es Johannes tat? Und vielleicht auch die Frage an dich, was hindert dich daran, Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen? Ich weiß, was mich hindert. Ich bin extrem herausgefordert. Was hindert dich daran, Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen? Dritter Punkt. Verse 29 bis 31. Und ich würde sagen, da kommt Johannes jetzt richtig auf den Höhepunkt in seinem Zeugnis. Wirklich, unglaublich. Ein krasses Bekenntnis. Dort heißt es, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Die Aussage, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt trägt, hat tiefgreifende Bedeutung. Jeder wusste das, was es bedeutet. Diese Aussage hat unglaubliche Tragweite. Denn ein Opferlamm erinnert im Alten Testament an viele verschiedene Situationen und Erzählungen. Ja, das reicht bis in die Gegenwart. Zum Beispiel wird beim Passafest an die Rettung Israels aus Ägypten erinnert, wo ein Opferlamm geschlachtet wurde. Und jedes Jahr wiederholen sie dieses Fest. Oder die täglichen Brandopfer, die zur Sühnung oder zur Vergebung der Schuld und Sünde des Volkes dient. Das Schuldopfer, das symbolisiert die Notwendigkeit der Wiedergutmachung und Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Unglaublich viele Opfer. Und dann, und wahrscheinlich das prophetischste überhaupt, Jesaja 53. Dort wird ein Bild des leidenden Lammes Gottes verwendet, das Schmerz und Leid der Menschen trägt. Man nennt es auch das, wie nennt man das? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Da spekulieren viele und es ist auch sehr nachvollziehbar, dass damit Jesus gemeint ist. Und all diese Bezüge waren den Juden bekannt. Mit einem Opferlamm erwarteten sie die Wiedergutmachung ihrer Schuld. Es war klar, dass die Sünde durch das Opfer gesühnt wird, vergeben wird. Und dass all ihre Fehler von diesem Opferlamm stellvertretend getragen werden. Das war absolut klar. Da gab es gar keine Frage. Und mit der darauffolgenden Aussage, Vers 30, spielt Johannes dann auf das Wesen Jesu an. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Obwohl Jesus rein biologisch nach Johannes kam, war er bereits vor ihm da. Die ersten 18 Verse in diesem Kapitel verdeutlichen die Göttlichkeit Jesu. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Johannes der Täufer bringt mit Vers 29 und 30 Jesu Auftrag sowas von auf den Punkt. Er, Jesus, ist derjenige, der die Schuld, die zwischen Mensch und Gott steht, die kein Mensch aufheben kann, die nimmt er und bezahlt sie. Und noch mehr, Gott selbst löst das Problem und öffnet den Weg zu sich selbst. Gott selbst löst das Problem und öffnet den Weg zu sich selbst. Die Last, die das Tragen unserer Sünden mit sich bringt, ist unvorstellbar. Wir machen uns kein Bild. Gar keins. Eine Frage mehr, warum Gott uns überhaupt geschaffen hat. Unvorstellbar. Und obwohl es gerecht gewesen wäre, es wäre so gerecht gewesen, dass wir die Konsequenzen unserer Sünden hätten tragen müssen, hat Gott aus Liebe gehandelt und es selbst getan. Gott ist absolut verwirrend. Ich würde es nicht tun. Ich glaube, ich würde auch die Menschen nicht schaffen, rein rational. Für mich macht das Konzept keinen Sinn. Und doch sind wir hier. Das zeigt die Größe, die Liebe, die ich hier nicht reinkriege. Die ich hier nicht reinkriege. Diese selbstlose, göttliche Liebe, die Gott durch Jesus bewies. Unermesslich. Und auch hier die Frage. Ist sie bewusst, was Jesu Auftrag war? Und was es ihn gekostet hat. Und ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, selbst wenn du der einzige Mensch gewesen wärst, existieren würdest, von den, ich weiß gar nicht, Milliarden, vielleicht schon Billionen, die gelebt haben, hätte es Gott wahrscheinlich trotzdem getan. Für dich. Ist dir das bewusst? Und dann die Frage, welche Konsequenzen hat das für dich? Vierter und letzter Punkt. In Johannes 32 bis 33 wird uns etwas unglaublich Interessantes beschrieben. Und ich würde sagen, hier folgen die Konsequenzen von Jesu Handeln. Und zwar lesen wir, weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der mich gesandt hat und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. In diesen zwei Versen wird von der Taufe Jesu gesprochen. In den anderen Evangelien finden wir da noch ein paar mehr Details. Aber es gibt eine interessante Aussage, eine sehr interessante Aussage. Und zwar heißt es, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Ist eine sehr bemerkenswerte Aussage, oder? Ich weiß nicht, beim Bibellesen bin ich darüber schon regelmäßig gestolpert. Ihr vielleicht auch. Was bedeutet die Heilige Geisttaufe? Was ist denn das jetzt? Bisschen verwirrend, oder? Und bevor wir die Frage klären, Johannes macht deutlich, dass er nur mit Wasser tauft. Da gibt es einen Unterschied. Und dass der, auf den der Heilige Geist kommt, mit dem Heiligen Geist tauft. Das möchte er hervorheben. Und dann habe ich natürlich interessehalber auch nachgeschlagen, was bedeutet denn Taufe? Völliges Untertauchen. Völliges Eintauchen. Richtig rein. Und ich denke, Johannes will zum Ausdruck bringen, dass mit Jesus etwas völlig Neues beginnt. Die Sünde, die zwischen Gott und Mensch ist, wird beseitigt durch Jesu Tod. Die ist weg. Und dadurch haben wir Zugang zu Gott durch den Heiligen Geist. Jesus sagt es in Johannes 14, Vers 6, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Hier erklärt Jesus, dass er gehen wird. Aber an seiner Stelle der Heilige Geist treten wird. Wenn wir also lesen, dass Jesus mit dem Heiligen Geist tauft, dann würde ich sagen, bedeutet es in allererster Linie, dass wir uneingeschränkten Zugang zu Gott haben. Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist es, durch den wir Gemeinschaft mit Gott haben. Einer meiner Lieblingsverse. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Es gibt noch viel mehr Aussagen wie diese. Und vielleicht fällt euch das ja auf, was ist denn das für eine Formulierung? Dass wir in ihm leben und dass Gott in uns lebt. Das ist so eine Doppelung. Im Fachjargon der Theologie nennt man das auch Immanenzformulierungen oder Einwohnungsformulierungen. Und ihr werdet staunen, wie viele es davon in der Bibel gibt. Allein im Johannesbrief gibt es, ich weiß gar nicht, wie viele. Viele. Kapitel vorher, 1. Johannes 3, Vers 24, auch super. Oder die Verse danach, 15, 16, herrlich. Ich liebe sie. Und diese Formulierung im Johannesbrief bedeutet, dass wir die engste Gemeinschaft mit Gott haben. In engster Gemeinschaft mit Gott stehen. Es gibt so einen netten Begriff Lebensverbindung. Das klingt ein bisschen skurril. Das drückt eigentlich aus, dass es so viel mehr ist als Gemeinschaft. So viel mehr. Und diese tiefe Gemeinschaft, und ich wiederhole mich, wird durch den Heiligen Geist ermöglicht. Jesus hat am Kreuz das, was zwischen uns und Gott steht, weggeräumt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es ist nur durch mich. Und durch den Heiligen Geist haben wir jetzt Zugang. Und wenn wir jetzt zur Frage zurückkommen, was der Tod Jesu am Kreuz für Konsequenzen für dich hatte, dann ist die erste und die größte, wir können wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Und das durch den Heiligen Geist. Vielleicht eine Frage an die Ehepaare unter euch. Ich bin nicht verheiratet, vielleicht irgendwann mal. Würdet ihr sagen, dass die Beziehung, die ihr mit Gott habt, tiefer ist als die zu eurer Frau oder zu eurem Mann? Ist eine krasse Frage, ich weiß. Rein biblisch müsstet ihr sagen, mit Gott habe ich eine tiefere Verbindung. Und hier die Fragen an euch. Ist dir bewusst, dass du uneingeschränkten Zugang zu Gott hast? Ist dir das bewusst? Und dann die Frage, lebst du in dieser Gemeinschaft mit Gott? Und wie würdest du Gemeinschaft mit Gott beschreiben? Ich habe bis jetzt noch keinen Christ getroffen, der mir das hat gut erklären können. Also finde ich. Wie würdest du Gemeinschaft mit Gott beschreiben? Ein Monolog in den Himmel? Bisschen trocken. Fassen wir zusammen. Erster Punkt. In unserem ersten Punkt haben wir uns angeschaut, wer Johannes der Täufer ist. Und an ihm zeigt sich eine beeindruckende Demut. Denn er sagt von sich, dass er nicht einmal die niedrigste Sklavenarbeit für Jesus tun kann. Und er wird in der Bibel erwähnt. Und hier wieder die Fragen an dich. Was macht dich zu dem, wer du bist? Wer ist Jesus und gibt es auch andere Aspekte von ihm, die du betrachten solltest? Zweiter Punkt. Im zweiten Punkt sehen wir, dass Johannes sein ganzes Leben darauf ausrichtet, auf Jesus hinzuweisen. Er stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt, sondern tritt zurück, um Jesus hervorzuheben. Und er macht die Menschen in seinem Umfeld auf Jesus aufmerksam. Denn das ist das Wichtigste. Jeder Mensch braucht Jesus. Denn die Konsequenzen können wir uns nicht vorstellen. Und auch hier die Frage, machst du die Menschen um dich auf Jesus aufmerksam? So wie es Johannes tat? Und was hindert dich daran, anderen von Jesus zu erzählen? Dritter Punkt. Johannes bekennt, dass Jesus das Opferlamm Gottes ist, das die Sünden der Welt trägt. Jesus ist derjenige, der die Schuld, die zwischen Mensch und Gott besteht, auf sich nimmt und bezahlt. Und noch mehr. Gott selbst löst das Problem und öffnet den Weg zu sich. Und auch hier die Frage, ist dir bewusst, was Jesu Auftrag war und was es ihn gekostet hat? Und welche Konsequenzen hat das für dein Leben? Oh, vierter Punkt. Jesus hat die Sünden aus dem Weg geräumt, wenn wir das annehmen. Die Sünde ist es, die uns von Gott trennt. Und wenn wir jetzt lesen, dass Jesus mit dem Heiligen Geist tauft, bedeutet das in erster Linie, dass wir uneingeschränkten Zugang zu Gott haben, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und daher lade ich dich ein, über diese neuen Fragen nachzudenken. Ist dir bewusst, dass du uneingeschränkten Zugang zu Gott hast? Lebst du in dieser Gemeinschaft mit Gott? Wenn nicht, dann solltest du dir das überlegen. Und wie würdest du sie beschreiben? Spannende Punkte, würde ich sagen. Den letzten Punkt, mit dem befasse ich mich momentan am stärksten, mit Gemeinschaft mit Gott, das ist so das, mit dem ich mich seit einem Jahr bewege. Mich frage, theologisch auseinandernehmen. Aber die ersten zwei Fragen, die fordern mich heraus. Wie oft stelle ich mich in den Mittelpunkt? Schon allein jetzt seht ihr mich ja schon wieder an. Und was fordert mich heraus, Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen? Warum tue ich es nicht? Warum? Menschenfurcht? Bei mir auf jeden Fall, absolut. Ich finde es total schrecklich. Aber es ist so schön, wenn Menschen Jesus dann tatsächlich erkennen. Und deswegen will ich dich einladen. Du musst nicht alles mitnehmen. Wenn dich irgendwas ärgert, dann nimm vor allem das mit und denk darüber nach. Aber geh nicht so raus, wie du reingekommen bist. Denn das ist so elementar wichtig hier. So elementar. Und ich möchte dir ein paar Augenblicke geben, einfach nochmal im Herzen zu bewegen, was hatte ich jetzt angesprochen. Vielleicht direkt damit zu Gott gehen. Und ich schließe dann mit einem Gebet ab. Ja, lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du in Jesus Mensch wurdest. Ich danke dir, dass du uns unerhört liebst, unglaublich liebst. Und ich bitte dich, dass das nicht nur eine Theorie ist, die wir wissen, sondern eine Realität ist, die wir erleben. Und ich bitte dich, dass diese Liebe uns umgestaltet, sodass wir gar nicht mehr anders können, als zu erzählen, dass es übersprudelt wie eine Quelle, die einfach das Wasser nicht zurückhalten kann und dass Menschen unsere Veränderung erleben. Führ uns in diese tiefe Gemeinschaft mit dir. Lass uns darin aufgehen, Zeugnis sein, wie es Johannes tat, und sehen, wie das einfach läuft, weil wir in dir sind und du in uns. Danke, Herr, dass du gut bist. Danke, dass du es gut meinst. Danke, dass du mit unseren Schwächen gut umgehen kannst, auch wenn ich es manchmal nicht kann. Danke, Herr, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Amen.